Geschwister. Ja, nun stehe ich wieder hier nach etwas längerer Zeit und ich möchte vorweg noch etwas sagen, was mir in meinem Geiste schwebt, das mich so bewegt, was unser Herr Jesus für uns getan hat. Ich habe Bilder gesehen, wie sie ihn gegeißelt haben. Der ganze Körper war voller Wunden. Und ich habe mir gefragt, eine solche Wunde, wo wir sofort zum Arzt laufen und nähen müssen, wie viele Wunden müssen es gewesen sein? Die er für uns gelitten hat. Er ist hinausgegangen aus seiner Sicherheit, aus einer Umgebung, wo er sich vielleicht wohlgefühlt hat und ist in Schmach des Lebens gegangen. Auf dem Berg und hat sich kreuzigen lassen. Diesen Herrn diene ich. Ich habe etwas bekommen, und das ist ganz wichtig zu wissen, dass ich das schon vor 5 Wochen bekommen habe, dass das nicht in irgendeiner Kategorie hineingesteckt wird, dass es wie ein Plan aussieht. Das möchte ich vorweg sagen. Gott hat mir das aufs Herz gelegt, die Einheit zu beleuchten. Und ich hoffe, dass Gott die Herzen erfüllt und erreicht mit dem, was er in seinem Wort meint, was Einheit bedeutet. Ist das jetzt schon aufgenommen, Manuel?
Ja.
Okay. Die Einheit, sie besteht im Wort Gottes, um eins zu werden in der Liebe und in der Lehre. Gott hat seinen Segen verheißen in der Liebe, dort wo Brüder in Einheit zusammen sind, dort hat er seinen Segen verheißen. In der Arbeit, in den Werken hat er das nicht gesagt. Es ist sehr schwer und auch nicht richtig. Wenn auch immer schöne Dinge vorgefertigt sind vom Herrn und die vorgefertigten Werke wir auch tun, die sind gut. Aber auch in der Lehre sollen wir eins werden. Da komme ich noch darauf zurück, wie Paulus das auch sagt in der Schrift, wie wichtig das ist. Es ist ein schwieriges Wort wieder, was ich auf dem Herzen bekommen habe. Mir ist auch sehr schwer ums Herz, aber ich bin gehorsam, ich will es tun. Ich werde nicht auf Menschen schauen, sondern das, was hineinfällt in die Herzen, das tut der Geist Gottes, nicht ich. Viele Spaltungen entstehen durch verschiedene Ansichten, durch Mangel an Erkenntnis. Kein menschliches Wort und keine Erklärung einer religiösen Gruppierung kommen der Autorität der Bibel gleich. Alle Glaubenslehre, Kommentare, Auslegungen, Erläuterungen und Traditionen müssen anhand der Worte, Botschaften und Maßstäben der Schrift beurteilt werden. Und das heißt, unsere Hausaufgaben müssen wir machen, in der Erkenntnis zu kommen, um das prüfen zu können, ist nicht immer einfach. Wenn biblische Aussagen verneint oder abgelehnt werden, ist das die vielleicht einfachste und offensichtlichste Art, die Lehre der Bibel zu verfälschen. Manche verneint biblische Aussagen, weil sie einer Vorstellungskraft übersteigen, was nicht rational nachvollziehbar ist, kann nicht in den Tatsachen entsprechen. Haben wir das verstanden? Soll ich das nochmal lesen? Ich lese es nochmal. Wenn biblische Aussagen verneint oder abgelehnt werden, ist das vielleicht die einfachste und offensichtlichste Art, die Lehre der Bibel zu verfälschen. Mancher verneint biblische Aussagen, weil sie seine Vorstellungskraft übersteigen. Was nicht rational nachvollziehbar ist, kann nicht den Tatsachen entsprechen. Warum kracht das so überall? Auch in Gemeinden, gerade da auch. Möge Gott Gnade schenken, dass wir verstehen, dass wir uns gar nicht mehr selber leben dürfen, denn wir gehören uns gar nicht mehr. Es ist so wichtig, ja, und das stimmt, die Liebe ist das höchste Gebot und das sollte immer drüber stehen. Die macht uns auch fähig, Einsicht zu bekommen, sich zu entschuldigen, zu schauen, so steht es geschrieben, wie siehst du das? Und dann kommt die Bibel auf den Tisch. Aber dazu erzähle ich später noch was. Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei Spaltung und Meinungsverschiedenheiten unter Christen ist Mangel an Liebe. Persönliche Veränderung, Hass, Neid, nicht unbekanntes Unrecht an Mitchristen oder an andere Dinge können dazu führen, dass Christen sich trennen. In manchen Fällen dienen dann lehrmäßige Unterschiede nur noch als Vorwand. Paulus ermahnt im Römerbrief einmal zwei seiner Mitarbeiterinnen in diesem Sinne. Römer 15, 6. Auf dass ihr einmütig mit einem Mund lobt Gott den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Einmütig, was würde das in dem Sinne jetzt bedeuten? Dass wir einmütig mit einem Mund loben. Ist es nicht eins sein? Eins sein im Lobpreis, eins sein in der Liebe? Ich verstehe es so. Wenn ihr da was Besseres versteht, sagt es ruhig. In dem Moment kann man das machen. Im 1. Korinther 1, 13: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder und natürlich auch Schwestern, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltung unter euch sein, sondern haltet fest einander in einem Sinne und des Wortes Gottes. Im Römer 15, 5: Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch das, dass ihr einerlei gesinnt seid untereinander nach Jesus Christus. Epheser 4, 3: Ihr seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wann sind wir eins? Mal ganz ehrlich, ich mache sehr viel Fehler immer noch. Aber ich weiß, dass Gott mich korrigiert und auch Menschen das tun dürfen. Ich bin aufgeschlagen wie ein offenes Buch und lass mich lesen. Das ist der Wille des Herrn. Da kommt es vor, dass man auf mich rumtrampelt und meine Sensibilität, wie der Geist Gottes auch sensibel ist, das ausnutzt. Ich weiß darum. Aber wann können wir eins sein, wenn wir untereinander nicht Liebe üben? Den anderen höher achten als den anderen. Wann beginnt das, wenn nicht diese Dinge erst in der Lehre Gottes uns allen angeht? Johannes 17, 21, das ist ein ganz bekannter Vers. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du hast mich gesandt. In Philipper 4, 2 bis 3: Also meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und sündig, das sind so Fremdwörter, ist auch noch eine Frau, die er ermahnt, die ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch für dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Da habe ich mir gedacht, wie hat Paulus das, warum hat Paulus das so gesagt? Wir kämpfen nicht den Kampf, den Christus gesiegt hat, aber den Glaubenskampf miteinander. Und ja, und manchmal geht das nicht mehr untereinander, weil viele Dinge durcheinander gerüttelt sind, dass wir dazu nicht mehr in der Lage sind, eins zu sein und den Herrn seinen Sieg zu rühmen. Neben Lieblosigkeit und Egoismus wird im Neuen Testament auch falsche Lehre als Ursache für Spaltung angeführt. Nach den Aussagen des Neuen Testaments ist derjenige, der falsch lehrt, für die Spaltung verantwortlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine tatsächliche organisatorische Trennung von ihm herbeigeführt wird oder nicht. Manchmal tritt auch der umgekehrte Fall ein. Christen sehen keinen anderen Weg, als sich von einer Gemeinde zu trennen. Das ist hart, aber gegenwärtig. Im 1. Korinther 11, 19: Wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbart werden, die bewährt sind. Verstehen wir das? Gott prüft. Gott prüft mich, wenn ich meine, ich gebe ihn hier die Ehre, dann prüft er mich, ob ich das auch wirklich tue. Das ist die eine Seite, was der lebendige Gott tut. Und ich glaube, dass ich nicht lange bestehen könnte, und ich bin sehr achtsam. Und da könnt ihr mir auch helfen, wenn ich kann immer noch Verkehrtes sagen, auch von der Bibel her. Dann ist es ein unbewusstes Wort, worin ich nicht in der Erkenntnis bin. Aber das macht mich nicht zum falschen Propheten. Aber es kann eine Zielverfehlung sein für die, die nicht in der Erkenntnis sind, die neu im Glauben sind. Da macht es etwas. Da macht es eine Ursache. Und das ist gefährlich. Und da müssen wir Acht geben, auch auf das. Falsche Lehre hat viele Facetten. Die folgenden Beispiele zeigen einige Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann, dass der Inhalt der Bibel verdreht oder zu einseitig verstanden wird. Die Bedeutung der Heiligen Schrift: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und was dir anvertraut ist, das sagt Paulus. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott ist eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werken geschickt. Ich möchte einmal ganz kurz darauf zurückgreifen, was ich meinte mit Einheit im Wort Gottes. bei unserem Volk, das ist die vierte Generation, die mein Leben anbricht. So lange bin ich unterwegs mit dem Herrn. Und ich habe all die Jahre gesehen, ich habe mich entschieden, den Weg mit Christus zu gehen und wurde von meinem Volk verstoßen. Ich durfte Vater und Eltern und Mutter 10 Jahre nicht mehr sehen. Und dann kam es doch zu einem Zusammentreffen, aber man hat auf uns geachtet. Als sie mich ausgestoßen haben und ich dem Wort höher gestellt habe, wie Gott sagt, als Tradition. Ich wurde gerichtet von meiner eigenen Familie und Onkels. Ich habe gesagt, Christus ist mir mehr wert als mein eigener Sohn. Aber als ich sagte, wie meine Mutter, da haben sie die Fäuste geballt. Da wollten sie mich schlagen. Aber da war einer von meinen Onkels, der gesagt hat, stopp Junge, den kannst du nicht beschneiden. Woher das weiß, bibelkundig war er von meiner Ansicht nicht. Den kannst du nicht beschneiden, der glaubt anders als wir. Das ging wie Öl runter und der hat sich auch bekehrt am Sterbebett. Der hat meine Bibel verlangt, es war Onkel Konrad, Conny kennt ihn. Was ich damit sagen will ist, diese Christen, die aufgestanden sind und frei geworden sind vom Gesetz und die Gnade Gottes erreicht haben in ihrem Leben, das erlebt haben, aber nicht wissen, wie es weitergeht, die sind von den anderen, und ich sage auch falsche Propheten, das sind die bei uns werden sie genannt, wie es Könige gab, die ein Volk geführt haben. Nun fällt mir das nicht ein, egal, aber sie wachten über den Rechtsprecher, genau richtig, das war's. Sie sprechen Recht und sind aber nicht gläubig. Aber sie sprechen Recht für die, aber auch Gläubige, die angeblich sich bekehrt haben, sprechen Recht und lassen sie die nicht in der Freiheit zu wandeln, mit Ärzte zu essen, was in ihren Traditionen verboten ist. Also sie legen ein Joch auf, ein Stempel, ein Menschenstempel auf, dass sie nicht diese Gemeinschaft pflegen dürfen. Geben also nochmal ein Joch drauf, wie es die Sklaverei in Ägypten gemacht haben. Sie sind errettet, erlöst und dürfen gar nicht ausschnaufen und kriegen nochmal eins obendrauf. Und manche sagen sich, naja, ich kann in Tradition leben und kann Jesus folgen. Aber die haben das Wort Gottes nicht höher gestellt als ihre Tradition. Versteht ihr, was ich meine? Das habe ich erlebt in all den Jahren. Und es war so schwer, Botschaften abzugeben. Dann kam das Internet. Ich habe zu vielen gesprochen und gesagt, auch für euch ist die Tür offen, die ich nicht zumachen kann, für euch falsche Propheten, die ihr bewusst anderen verhindert, in das Reich Gottes zu kommen und die Freiheit zu geben. Das wäre besser, ein Mühlenstein um euren Hals und in Wasser geworfen zu sein. Und da kommt dann tatsächlich, irgendwann nach 4 Generationen habe ich das miterlebt, und dann kommt jemand, den ich lange kenne, zu mir nach Hause. Paul, willst du mit mir Gemeinde bauen? Der hat viel Geld anstecken gehabt. Ich bin auch mit ihm gefahren, weil es erst zum späteren Zeitpunkt kam. Ich wusste nicht, was er vorhatte. Aber dann habe ich das erkannt, dann habe ich zu ihm gesagt, wenn wir im Wort Gottes nicht eins werden, und das sind manche Punkte, die nicht okay sind, weil wenn die sagen, ihrer Paul sagt das so, der sagt das so, der sagt das so, an wem sollen sie sich dann orientieren? Das war jahrelang so, dass sie denen gefolgt sind, weil andere nicht aufgestanden sind. Und wir sind mit der Brüdergemeinschaft, in der ich war, wir sind mittlerweile alle über 60. Ich sage, jetzt ist es doch an der Zeit, dass wir aufstehen und endlich mal die rufen, dass sie das Wort Gottes in Wahrheit erkennen. Und das haben wir versucht zu tun. Und wir haben ihnen genug gesagt. Sie wissen das. Auch ihr falsche Propheten dürft zurückkommen, wenn es Herzensbuße ist. Das ist eine Tür, die können wir nicht zumachen. Aber es passiert leider nichts, noch nicht. Ich hoffe, dass das geschieht in manchen Gemeinden. Ja, da wollte ich einfach nur mal darauf zurückkommen, dass es um eine Einheit ging, die nicht zustande gekommen ist. Es ist alles kaputt gegangen. Er hat sich nicht überführen lassen. Er hat keine Einsicht gezeigt. Eine Gemeinde in Fürth ist kaputt gegangen, die ich eine Weile gedient habe, weil ich gemerkt habe, das sind keine Früchte in seinem Leben. Er mag viel reden und wissen, aber es sind keine Früchte. Das hat Gott nicht zugelassen. Das habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben. Und deswegen bin ich so froh. Durch die Pandemie ist vieles kaputt gegangen. Wir konnten uns nicht mehr treffen und das Abendmahl halten. So bin ich hier in der Gemeinde gekommen. Das sind mit die Gründe, die Gott geführt hat. Ich dachte, ich müsste mein Volk dienen. Ich habe das auch auf meinem Herzen bekommen von Gott. Teilweise tue ich das auch. Aber ich bin bedrängt worden, das zu sagen, was ich erkannt habe von Gott. Nur das, was ich erkannt habe, das möchte ich weitergeben durch seinen Geist. Und was er immer er daraus tut, in den Herzen, eurer Herzen und die, die es hören, auch im Internet, wenn sie es hören, ist das nicht mehr meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Aber ich werde das tun, was ich auch mein Volk gepredigt habe. Die Einheit im Geiste, da gehört meines Erachtens, korrigiert mich, da gehört Gehorsam, Geduld, Demut. Wenn wir das nicht haben und uns danach nicht ausstrecken, Geschwister, wirklich, ich möchte keinen verletzen, ich möchte keinen etwas überstülpen. Aber Hand aufs Herz, wenn wir diese Demut nicht leben, wann fängt die Demut an und was ist die Demut? Ich bin schon in einer gewissen Lehre ein bisschen, nicht viel, aber doch ein bisschen in der Demut gelehrt worden. Vielleicht ein kurzes Zeugnis. Mein Sohn war damals 5 oder 4 und ich hatte Nachbarn oben im Hochhaus, das waren Nazis, das habe ich gar nicht gewusst. Der Sohn war immer bei meinem Sohn, der hat das gleiche Essen gekriegt wie mein Sohn. Die haben gespielt, gedattelt. Und dann kam ein Streitzug von ihrer Seite aus, ich weiß gar nicht, worum es ging, um den Kindern wohl. Und ich sagte, Mensch, hör doch auf. Die Kinder streiten sich heute, dann jetzt wollen wir uns streiten und morgen sind sie wieder zusammen. Was soll das denn? Ja, und dann war ich bei meinem Bruder, rief meine Frau an und sagte, schnell, schnell, komm, der Amos und so, unser Junge. Dann war er auf dem Spielplatz und noch 3 andere Jungs, auch der Junge von der Frau, die eben rassistisch veranlagt ist. Die haben meinen Sohn, die drei haben runtergepisst von der Rutsche, wo sie gerutscht sind, und haben meinen Sohn durchgezogen. Und die 3 Frauen, die saßen und haben das gesehen und zugeguckt. Und als ich das erfahren habe und ich angekommen bin, habe ich das erwähnt. Ich sage, und ihr als Mütter sitzt da und sagt nichts. Ihr erlaubt das und lasst sowas zu. Das ist eine Weile her, Geschwister. Ich war sauer gewesen. Ich möchte das nicht erwähnen, was ich gesagt habe. Das war nicht in Ordnung. Aber ich war sauer in dem Moment, weil wir außerdem noch eine Verfolgung hatten, was ich zu spüren bekommen habe, ohne Christ zu sein. Aber als ich den Berg nach oben gegangen bin zu meiner Wohnung, da fing ich schon an zu heulen. Ich wusste, Jesus hätte nicht so gehandelt. Ich sage, Herr, vergib mir. das, was ich ausgesagt habe, war nicht richtig, so hättest du nicht gehandelt. Gib mir die Möglichkeit, dass ich mich entschuldigen kann. Und der Herr nahm mich beim Wort. Das habe ich auch vom Herzen gesagt. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, musste ich zum Spielplatz runter, weil da Kinder mit solche Sachen geschossen haben, mit 3 Bar, die Kinder verletzen. Und den habe ich den Spielplatz verwiesen. Und dann sagt der Geist Gottes zu mir, dreh dich um, da sitzen die 3 Frauen, jetzt kannst du dich entschuldigen. Ja, ich habe das getan. Ich hab gesagt, das, was ihr getan habt, müsst ihr vor Gott verantworten. Aber meine Aussagen, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das ist über meinen Verstand gelaufen. Das tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich bin ein Christ, ich liebe Jesus und ich folge ihm. Und der hätte das zu euch auch nicht gesagt. Eine davon sagte, das ist aber sehr, sehr hoch, gutmütig. Oder ich weiß nicht, weil jedenfalls hat ihr das sehr, sehr gefallen. Vielleicht galt das für sie, dass sie da irgendwas erkannt hat. Aber versteht ihr, was ich meine? Gott nimmt mich in seiner Schule und zeigt mir, ob ich mich demütigen kann. Oder ich hätte stolz sein können. Ich hätte, wer weiß was, einsetzen können, was man mit unserem Volk gemacht hat. Habe ich nicht. Meine Mutter stand in einer Evangelisation auf dem Podest. Die hat ja 2 Kinder verloren im KZ. Die wurden am elektrischen Zaun hingeschickt. Sie sollte auch ein Verhältnis machen mit dem Leutnant oder wer auch immer das war. Und das tat sie nicht. Und dann haben sie rückwärts zum Zaun geschickt, zum elektrischen Zaun. Ich weiß nicht, 1-2 Meter vom Zaun kam Fliegeralarm. Da hat Gott sie bewahrt. Aber sie sagte auf dem Protest, ich vergebe Adolf Hitler. Ich habe nie ein Gräuel gehabt, wenn mein Volk ein Gräuel hatte. Ich hatte es nicht. Ich konnte es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was Gott mit mir gemacht hat. Da war ich noch nicht in Christus. Aber ich schweife ein bisschen ab. Wir brauchen Demut. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen davon abgeben, dass wir demütiger werden. Denn der Vater sieht sich in seinem Spiegelbild, in seinen Charaktereigenschaften, in seinen Kindern. Wenn wir ihn ähnlicher werden wollen, nach seinem Ebenbild, dann sind es die Früchte im Heiligen Geist, die uns Jesus vorgelebt hat. Diese Früchte, die brauchen wir. Und das sieht Gott auch. Ich versuche oder ich will weiterhin darin leben. Darin ein Vorbild sein, es ist oft nicht leicht. Und glaubt mir, es passiert mir tatsächlich noch. Aber dann gehe ich ganz schnell zum Herrn. Und dann gehe ich zu der Person und entschuldige mich. Ich wohne nicht mehr in der Ich-kann-nicht-Straße oder Ich-will-nicht-Straße. Ich weiß, dass mein Gott in mir lebt, der Herr Jesus. Und es hat mir damals geholfen, wenn ich gesagt habe, ich liebe die, ich liebe den, ich liebe meinen Feind. Ich kann es nicht, habe ich gesagt. Das fiel mir so schwer und das höre ich auch von vielen anderen. Ich kann das nicht. Das geht auch mit menschlicher Kraft nicht. Aber wenn doch der Herr Jesus in uns wohnt, und das habe ich begriffen, dann ist es doch eine Entscheidung, ihn zu lieben mit dem Herrn Jesus seine Liebe und nicht mit der eigenen Liebe. Das war Freiheit für mich. Ich sage, danke Herr, ich werde sie lieben mit deiner Liebe. Aber Gott wird das auch prüfen, indem er Momente schenkt, wo wir auch hingehen und sagen können, du, in der Tat umsetzen, wie Jakobus das sagt. Nicht nur Hörer sagen, sondern auch Täter. Ich möchte euch da nicht irgendwie bedrängen. Ich rede jetzt von mir. Und da habe ich begriffen, ich kann nicht mehr in der Ich-kann-nicht-Straße wohnen oder Ich-will-nicht-Straße, sondern es ist eine Entscheidung, die ich in meinem Herzen treffen muss, wenn es darum geht, meine Feinde zu lieben, meinen Bruder zu lieben, meinen Nächsten zu lieben. Dann gehört das alles dazu. Diese Demut und das Wissen, dass es Christus ist, der es tut für uns und wir müssen uns entscheiden. und ob wir ehrlich und aufrichtig sind, das prüft er auch. Ich bin jetzt auch hier am Ende gekommen. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Gott segne euch, Geschwister, in einer neuen Richtung, in einer neuen Einheit. Es ist einfach eine schwere Zeit. Ich habe ein schwermütiges Herz heute mitgebracht. Und doch muss ich das tun, was ich tun muss. Dieses Wort. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist jetzt, wie man schon so oft sagt, die Gnade, dass wir jetzt überhaupt noch zusammenkommen können. Ich weiß nicht, wie es noch enden wird. Aber das sollten wir auskaufen, diese Zeit auskaufen, miteinander das Band der Liebe festzuhalten und uns zu lieben. Wie Linda sagt, das höchste Gebot, lieben. Ja, Linda, das ist die Wahrheit. Das ist das Höchste. Aber wir müssen auch die Ordnung halten und prüfen, was von Gott ist. Denn die falschen Propheten, die kommen nicht von außen, die kommen von innen drin. Wie furchtbar ist das zu sagen? Die sind hier drin oder können hier drin sein. Ich will ja keinen da jetzt sagen, er ist falscher Prophet, aber die Schrift sagt das. Und wie erkennen wir sie denn? Wer kann das beurteilen, sie zu erkennen? Das ist so schwierig. Aber eins habe ich begriffen vom Wort Gottes. Und das habe ich kennengelernt in Nürnberg. Die falschen Propheten werden wir erkennen. Sie haben nicht die Früchte im Heiligen Geist. Sie mögen viel wissen, Rhetorik haben in sich. Aber sie haben nicht die Früchte. Daran werden wir sie erkennen. Also schauen wir doch, wie sein Leben aussieht. Hat er wirklich Demut? Ich habe es in Nürnberg erlebt, da kam einer rein, ich habe 13 Geschwister von Serbien ein bisschen betreut unten eine Zeit lang, und die haben gesagt, Paul, wir möchten gerne eine Gemeinde besuchen. Wir waren auf so eine Evangelisation gestoßen, draußen, und wir sagten, wir kommen von da und da, und da bin ich abends mit ihnen hingegangen, und ich habe sehr wohl darauf geachtet, dass sie richtige Speise bekommen, dass sie nicht verwirrt werden. Und nun sind wir in diese Gemeinde reingegangen, wie sie heißt, weiß ich gar nicht, es war irgendwie suspekt, waren nur alte Leute drin, klein, die Hälfte wie der Raum und vielleicht 20 ältere Leute. Ich habe mich immer wohl gefühlt bei alten Leuten und das kam auch an. Wir haben uns ausgetauscht, war ganz toll. Aber wir sind mit 8 Leuten, mit 8 Geschwistern gekommen. Ich war der einzige Ältere, alle anderen waren 18, 20, 24 und alles dunkle Typen. Das ist doch auffallend, wenn die da plötzlich sitzen bei den alten Leuten. Und da kommt der Pastor verspätet an, geht vorbei, sagt nicht mal Hallo, schön, dass ihr da seid. Das war für mich schon eigenartig, da ging bei mir eine rote Lampe auf. Wieso, auch wenn ich eilig bin, ich sehe doch, ich kann doch sagen, herzlich willkommen. Und er hat gepredigt. Und die war gar nicht schlecht. Die fand ich gut. Aber als ich dann sagte, hinzugefügt habe, ja, Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir, hat er keinen Ton gesagt. Statt zu sagen, ja, Bruder, stimmt, wer bist du, woher kommst du oder wie auch immer. Nichts. Ich habe gespürt eine Spannung, die sich aufgebaut hat, weil er nicht wollte, dass vielleicht ein alter Hase ihn irgendwie überführt oder was sagen will, keine Ahnung. Ich bin dann zum Schluss bei ihm hingegangen, habe ihm Gottes Segen gewünscht und da habe ich gespürt in seinem Leben, ich habe das jetzt nicht prüfen können, aber ich glaube, dass da nichts Gutes drin war. Sein Verhalten war nicht okay. Ja, und so achte ich eben darauf, auf mich erst in erster Linie ganz persönlich, dass ich nach den Früchten mich ausstrecke. Und ich möchte so gerne das auch bei den Geschwistern sehen. Dann, ja, das ist Liebe pur. Verzeiht mir die Länge, Gott segne euch.